Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Herzlich willkommen zur Folge 26 von Allianz Brisanz. Es ist wieder einiges passiert, würde ich sagen. Wir besprechen heute Sandhausen, wir besprechen heute, obwohl er das vielleicht nicht möchte, Paderborn. Aue wird er wahrscheinlich ziemlich viel gerne erzählen wollen. Erstmal schöne Grüße nach oben Strohe, Harry. Ne?
Ja, moin moin.
Und Hallo. Wir haben heute mal wieder was vorbereitet. Wir haben Hausaufgaben gemacht, wir haben ja Ferien, wir haben Zeit. Und Zeit investiert. Sehr viel Zeit investiert, ne, Daniel?
Ganz, ganz, ja.
Also ich will's nur sagen, ich habe meine Hausaufgaben vor dem Stream schon gemacht. Das war zwar auch wieder nur wie im Bus damals, eben schnell vor der Schule, aber
richtig.
Gemacht ist gemacht. Wir haben nämlich eine Top 5 vorbereitet, abseits von HSV, abseits von SV Werder, abseits vom FC Stuttgart, abseits vom VfB Oldenburg. Auch Thos Büppel ist nicht dabei, tatsächlich. Wobei, das hätte man mit reinnehmen können, als ziemlich räudig.
Ja.
Also nochmal, den Büppel hast du wieder hier reingebracht. Aber wir haben eine Top 5 vorbereitet. Was? Verraten wir noch nicht. Ne? Wir wollen ja das am Ende der Folge dann preisgeben. Wir wollen ja, dass ihr alle gespannt dranbleibt. Ne? Und an den Lippen uns klebt. Daniel, du hast zwei Spiele.
Ja.
Paderborn, willst du da eigentlich noch was zu sagen oder willst du einfach sagen, Paderborn hat abgehakt und ich erzähle jetzt einfach nur von deinen Eindrücken live aus dem Stadion?
Ich wollte jetzt eigentlich singen.
Das wolltest du sagen.
Paderborn, da habe ich mein Herz verloren. Bielefeld, da habe ich noch ein Bier bestellt. Kennst du das nicht? Abstürze im Briefkau.
Hamburg, Hannover, Bielefeld. Ihr seid der Abschaum dieser Welt. Ne? Also auch Paderborn kann man damit reinziehen. Nein.
Scheiß Spiel. Können wir kurz, ich habe zu der Zeit, das war das erste Mal, dass ich, also ich war nicht so richtig dabei. Ich hatte da ja meinen Geburtstagsstream und habe dann hier so einen Second Screen aufgebaut. Also einen zweiten Bildschirm für die Nicht-Anglizisten. Und da habe ich das im Hintergrund so laufen lassen und war dann auch froh, dass ich nicht die ganze Zeit so hingucken musste. Also das ging ja schon gut los, gleich in der ersten Minute. Was für eine Nummer, was für ein Ding von, jetzt lass mich nochmal gucken, Dennis
Srbeni.
Wie viele Meter waren das? 40? Keine Ahnung.
Ah, 60.
So eine Gurke da. Ich sage nicht, wer den Ball wieder vertrödelt hat und ich sage auch nicht, wer zu weit vorm Tor stand. Und das kann man sich, das ist ja auch alles schon hinreichend bekannt. Und ja, ich sag mal, wenn es sowieso im Moment so ein bisschen hakt und dann kommt gleich in der ersten Minute so ein Ding, dann kann man sich vorstellen, wie das danach so lief. Das war irgendwie sehr zäh alles und es war irgendwie, der Wille ist da, aber man kommt irgendwie nicht richtig weit und das kennt man irgendwie auch schon. Wobei, wenn ich das jetzt auch schon mal wieder statistisch aufrollen würde, sehe ich halt auch, dass wir auf jeden Fall wieder eine Dominanz hatten. Das haben wir eigentlich irgendwie immer. Aber so, ich sag mal, so in diese heiße Phase oder in die Box, wie man so schön sagt, kommen wir da nicht mehr so richtig. Mhm. Und so richtige Chancen erspielen wir uns auch nicht mehr. Und ja, dann ging man so auch in die Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Und ich glaube, als das 2-0 fiel, wiederum von, sag den Namen bitte nochmal.
Dennis Srbeni.
Ja, dachte ich, das Ding ist ja sowieso jetzt durch. Und dann habe ich eigentlich auch schon abgeschaltet. Also dachte ich, da kippte auch so ein bisschen die Stimmung. Man merkte, es wurde sehr, sehr ruhig. Und erst, ich sag mal, immer dann, wenn es dann wirklich komplett vorbei ist, eigentlich, wenn man denkt, das ist jetzt eigentlich, das war's. Dann drehen sie nochmal auf und so die letzten Minuten haben sie dann auch nochmal aufgedreht. Da waren ja auch nochmal ein paar Abseits-Tore, auch Mikkel Kaufmann hat ja mal getroffen. Ja. Aber wer stand im Abseits? Ja, wer stand im Abseits? Jatta.
Ist doch egal, aber Mikkel Kaufmann, da hast du die Qualitäten gesehen. Ich hab's ja noch im letzten Podcast angesprochen. Lass den Jungen spielen, der macht seine Buden.
Da komme ich gleich nochmal drauf, weil ich habe ihn ja jetzt auch live gesehen. Ich war ja im Stadion, aber ich sag mal so, als so wenn alles wirklich irgendwie eigentlich gegessen ist, dann fangen sie an so, da merkt man so, jetzt ist ja egal, jetzt fangen wir mal an zu spielen und dann merkt man auch so, was sie eigentlich können. Und das ist so dieses typische HSV-Phänomen und das zeigte sich in den letzten Minuten, dann haben sie einfach drauf losgespielt, ohne mehr groß nachzudenken. Manchmal ist das ja wirklich gut, wenn man auch so dieses taktische Korsett oder so vielleicht ein bisschen verlässt und dann einfach auch mal abzieht, so wie das Georgi Chakvidadze in der 93. Minute gemacht hat. Das war natürlich auch ein Torwartfehler, aber egal. So einer sitzt dann halt vielleicht auch mal mit Glück und es war dann aber einfach zu spät. Also man hätte vielleicht noch einen Unentschieden holen können, aber selbst ein Unentschieden ist ja angesichts der Tabellenlage eigentlich zu wenig. Insofern, ich glaube, über einen Unentschieden hätte sich auch keiner so richtig gefreut. Ja, man hätte es mitgenommen, aber ja, dann danach, sage ich mal, also ich kann zu dem Spiel sonst nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen hingeschielt, aber ich habe es dann, irgendwann habe ich auch abgeschaltet innerlich.
Ja, aber bei dem Chat ein treuer Zuhörer des Streams, der geschrieben hat, ne?
Ja, ja. Immer dann, wenn irgendwas gegen den HSV lief, habe ich dann eine Nachricht von Carlo Banzolotti bekommen.
Als Mikkel Kaufmann getroffen hat, gerade mit dem Hintergrund, dass ich das ja im Podcast vorher gesagt hatte, da war ich tatsächlich schon, habe die Nachricht vorbereitet und gewartet, weil ich wusste ja, dass du über Sky Go guckst und ich dich dann halt nicht spoilern wollte, großartig. Aber dann kam halt die Nachricht, da war wieder jemand im Abseits. Und,
ja, mehr wohl.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kenne ich nicht.
Also,
Dafé, weiß ich nicht.
jetzt aber heiß. Nee, ich bin nicht einer, der sagt so, ne, hier in den Sündenbock oder so. Aber was halt auffällt und was ich ja auch schon immer wieder so anspreche, ist ja halt, dass diese Führungsqualität, die man sich von diesen, oder es gibt ja Spieler, die jetzt länger dabei sind, die so ein bisschen voranschreiten müssen, wie Kittel, wie zum Beispiel auch ein Jatta, finde ich. Man kann nicht mehr sagen, der ist noch in der Entwicklungsphase. Also das ist jetzt irgendwie auch vorbei. Aber das ist halt, wirkt halt alles immer. Er will, aber er kann es einfach auch nicht viel besser manchmal. Also das ist auch in dem Spiel gegen Paderborn ganz, also diese Hereingaben von der rechten Seite. Also das ist, die landen immer zu 90% oder 95% in den Füßen der Gegner. Das ist einfach immer wieder dasselbe. Also da von 100 Flanken geht da mal eine vielleicht richtig rein oder so, aber es wirkt halt auch sehr überspielt und ich glaube, Jatta ist tatsächlich irgendwie effektiver, wenn man den in der 60. Minute reinbringt, wenn er dann noch für 30 Minuten nochmal Schwung macht, dann ist es irgendwie vom Gefühl her einfach besser. Und ich habe das auch, ich habe jetzt so ein bisschen mir schon die ersten Podcasts zum Aue-Spiel angehört. Und da wird er extrem gelobt, so. Und ich habe ihn im Stadion erlebt und auch so die herumsitzenden Menschen, die da waren. Also bei Jatta war immer so, oh weia, oh weia, oh weia, ne? Da ging auch wieder sehr viel schief, fand ich. Und ich habe das versucht auszublenden. Ich habe versucht, mir meine eigene Meinung zu bilden und habe da auch drauf geguckt. Und er wirkt sehr überspielt, finde ich, und sehr fahrig, teilweise ideenlos. Es ist halt immer dasselbe Muster und es ist halt immer damit verbunden, leichte Ballverluste und der Ball landet schnell beim Gegner. So, das ist für mich erkennbar. Und ich glaube, er bräuchte tatsächlich mal ein kleines Päuschen. Also ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Ich bin nicht dafür, dass man ihn da komplett raus und so, aber wie gesagt, wie ich schon eben sagte, so 60. Minute dann nochmal reinkommen, glaube ich, ist tatsächlich irgendwie vom Gefühl her vielleicht momentan effektiver. Bei Kittel ist es ein bisschen anders. Der, ja, Paderborn ja auch einer der Schwachstellen war, auch nichts auf die Kette gekriegt hat. Der hat ja dann plötzlich gegen Aue auf links gespielt. Nicht mehr in der Mitte, wobei man ja sagt, in der Mitte ist er am besten. Ne? Dann hat man ihn mal rausgenommen, ein bisschen mal auf links gesetzt und reißt dafür mehr in der Mitte und schon hat es wieder funktioniert. Ne? Das lief eigentlich super. Ne? In dem Spiel für Sonny, da hat er wieder irgendwie geglänzt. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt sind wir ja schon mal im Aue-Spiel. Ich war vor Ort und da war natürlich irgendwie schon der Vorteil, man ist schnell in Führung gegangen und dann lief das auch. Ne? Wenn man dann so einen Gegner wie Aue hat und da nicht irgendwie nach 50 Minuten es noch 0-0 steht, dann kippt sowas meistens. Aber
da ja, hat man ja relativ. Wobei ich da sagen muss, also ich habe mir das Spiel im Real Life nochmal tatsächlich so ein bisschen angeguckt. ich fand, ja. dass das dann, also das 2-0 war meines Erachtens der Dosenöffner.
Ja, das stimmt.
Ich bin ja sowieso davon ausgegangen, dass der HSV sich gegen Aue ziemlich schwer tun wird. Aber Aue wurde ja dann wieder einmal, ja, also ich glaube maximal gebrochen. Ich glaube, die haben jetzt 3 oder 4 Spiele diese Saison, wo sie 2-0 zurücklagen, das aufgeholt haben und dann irgendwie in den letzten 5 Minuten oder 90. plus irgendwie was, wo die dann halt noch ihr Gegentor kassiert haben und dann doch noch 3-2. Das war jetzt wieder der Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen sie vorm HSV gespielt hatten. Auf jeden Fall ist das wieder passiert. Und bis das 1-0 fand ich, war der HSV absolut klar besser, auch danach. Aber ich fand so ab der 35., 40. Minute, da hätte das dann auch ganz schnell mit einem 1-1 das Spiel wieder kippen können. Und dann halt, also Sonntagsschuss ne, von Sonny Kittel und Martin Meddel war auch nicht so ganz bei der Sache. Und dann stand es 2-0. Und das war dann auch der Dosenöffner. Da war dann, da hast du gemerkt, da hat Aue die Köpfe hängen lassen. Ja. Da war dann
also vorbei. Hätte Aue getroffen zum 1-1, bin ich mir fast sicher, dass wir nicht gewonnen hätten. Ja. Also das wäre entweder beim 1-1 geblieben oder Aue hätte vielleicht sogar in der letzten Minute noch irgendwie was gemacht. So,
ja,
so
oder 2-2 oder sowas, keine Ahnung.
Es war auch so, die ersten 10 Minuten, fand ich, da hatte Aue, ich weiß, da kann mich an eine Szene erinnern, da lief Aue komplett allein, also die Konterabsicherung nach wie vor, Aue-Spieler komplett allein auf dem Torwart zu. Und der hat ihn, also Heuer Fernandes hat ihn dann so ein bisschen abgedrängt, dass er nichts mehr machen konnte. Aber das war schon eine gefährliche Situation. Das hätte da schon zum 1-0 kommen können, kann ich mich erinnern. Und trotzdem, also man merkte da, sie wollen, also sie haben da auch schon Angriffe gefahren, aber mit einem gewissen Risiko. Und dann ist es eben dann, ja, in der 14. Minute dann zum 1-0 gekommen. Das war natürlich gut. Es hat irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein gebracht. Und zwischendurch gab es mal immer so ein, ja, eine Aktion für die Auer, aber ja, ich sag mal, psychologisch guter Zeitpunkt ist natürlich 45. Minute.
2 Euro ins Phrasenschwein, bitte.
Ja, ich habe nur 2 Mark hier.
Ja.
Und das war natürlich dann gut. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn es ein Torwartfehler auch hier vielleicht war von Mendel. Wobei der flatterte ganz schön. Also ich habe das gar nicht richtig gesehen. So, also ich dachte, der geht oben rechts direkt rein, aber der hat ihn ja irgendwie nach rechts noch gedrückt, ne, den Ball, ne, der Keeper.
Ja.
Und als das 2-0 da war, da dachte ich so, also heute müssen sie es packen. Und dann zweite Halbzeit, muss ich sagen, irgendwann war von Aue irgendwie, war die Gegenwehr, da war eigentlich nichts mehr da. Und spätestens als 3-0 dann kam von Haier, danach muss ich sagen, da hätten sie noch mindestens 2-3 Tore schießen können. Und da frage ich mich auch, warum man dann nicht noch mal ein bisschen mehr Druck macht. Weil, so, jetzt kommen wir wieder zum Punkt Tabelle. Ich sag mal so, das Torverhältnis, ne, das kann noch entscheidend sein.
Absolut. Aber da seid ihr, glaube ich, sowieso ziemlich weit vorne, weil ihr habt ja auch gerade mal erst 29 Tore kassiert.
Wir haben jetzt durch dieses Spiel, im Prinzip sind wir wieder auf dem ersten zusammen mit Schalke, was das Torverhältnis anbetrifft. Also wir waren da, haben da ein bisschen durch die letzten Spiele natürlich ein bisschen nachgelassen, aber durch das 4-0, aber ich sag mal so, da hätte man natürlich trotzdem vielleicht noch mal einen mehr machen können. So, da war auf jeden Fall noch einiges drin und Reis hat es dann nochmal mit einer schönen Einzelaktion abgeschlossen. Ist ihm auch zu gönnen, er hat ein gutes Spiel gemacht, Haier auch. Übrigens Vertrag verlängert, finde ich auch sehr gut. Also der gefällt mir wirklich super, Haier, muss ich sagen. Mhm. Überhaupt, so wie Meffert auch, so ein Spieler, der sich irgendwie nicht irgendwie hervortut, aber irgendwie das Gehirn des Spiels ist, so, das merkt man einfach. Der ist einfach da, der ist präsent, aber nie so wie so ein Kittel, so eine kleine Diva oder so. Ne?
Ja, ja.
Sondern der ist einfach da, der macht seinen Job und der macht seinen Job auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also das fand ich natürlich gut. Und dann war der Drops gelutscht dann mit dem 4-0. Und für Aue wird es schwer. Jetzt, glaube ich, durch. Und
wenn nicht Ingolstadt die sogar noch irgendwie einholen, ne? Also.
Ja, das ist irgendwie schon absehbar, dass das nichts wird. Also es wird wahrscheinlich unten nur noch ein Kampf um den Relegationsplatz werden und oben wahrscheinlich vielleicht sogar auch nur noch ein Kampf um den Relegationsplatz.
Na, das glaube ich.
Aber das, aber ich sag mal, was ich ja schon andeutete beim letzten Mal, so dieses komplette Abschreiben des HSV, das finde ich eigentlich ganz gut, weil auch die Bild-Zeitung und so, ich habe da mal was gepostet bei Twitter, die ja schon gesagt haben, das sind ja Testspiele jetzt, der HSV für die nächste Zweitligasaison bestreitet. Da habe ich auch nur gesagt, also immer, es geht immer noch bei jedem Spiel um 3 Punkte. Also erstmal so. Und wenn man so denkt, glaube ich, ist das ganz, dieser Ansatz, so zu denken, ist, glaube ich, ganz gut. Und das ist, tut dem HSV auch, glaube ich, ganz gut, so zu denken, dass man nimmt jetzt jedes Spiel, man versucht jedes Spiel erstmal zu gewinnen und dann guckt man halt, was noch geht. Und wenn man sich das mal anguckt, dann, es sind 6 Punkte bis sogar Platz 2 ja sogar, ne? Nicht zum Relegationsplatz, sondern und deswegen sagte ich auch hier, dieser Punkt gegen Sandhausen von Werder, das war unheimlich wichtig, weil sie dadurch nämlich auch einen drüber sind, ne, über diese 51er-Nummer.
Ja.
Also quasi 3 Spiele und die anderen sind mit 2 Spielen zu knacken. Also insofern ist dieser Punkt unheimlich wichtig, auch wenn du wahrscheinlich sagen wirst, ja, da hätten wir eigentlich 5 als gewinnen müssen. Ja, das stimmt auch. Aber deswegen glaube ich, das ist schon mal so ein kleiner Vorteil, den Werder da hat. Und entscheidend wird das der nächste Spieltag sein schon. Das wird also schon sehr vorentscheidend sein, weil ja alle 5 vor uns und Heidenheim noch dazu gegeneinander quasi spielen und wir in Kiel antreten. Unseren Angstgegner. Ich habe da jetzt schon Schiss vor dieser Partie. Und da wird sich dann unter Umständen ja nochmal was verändern und vielleicht ist man dann sogar nur noch 3 Punkte hinter Platz 3 oder so. Kann ja alles passieren und schon sieht die Sache anders aus und dann sind es noch 5 Spieltage, glaube ich, ne?
Ja. Ja.
Und 15 Punkte zu vergeben und also es ist definitiv so, man kann nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ab dem Platz so, da geht nichts mehr. Also ich würde sagen, Paderborn ist natürlich irgendwie raus, aber so bis Heidenheim, ja, die mischen noch so ein bisschen mit und man muss dann, und das ist, ich glaube, diese Rolle tut dem HSV mal diese Saison ganz gut. Die Anspruchshaltung ist nicht, dass wir jetzt 100%ig durchgehen, aufsteigen müssen, etc. pp., weil dazu sind einfach zu viele andere vor uns und die unbedingt müssen, ich sag mal, Schalke ist auch noch interessant. Die sehe ich auch noch lange nicht, dass sie das Ding da gegen Heidenheim zu Hause so mit links wegwuppen. Auch wenn
aber kannst du dich erinnern, dass du Schalke vor noch nicht allzu langer Zeit ziemlich doll abgeschrieben hast und ich gesagt habe, warte ab.
Ja, und aber jetzt ganz sind
auf einmal wieder vollkommen drin.
Ja, was heißt vollkommen drin? Aber die sind halt, also sie hängen
auf dem direkten Aufstiegsplatz, ist für mich vollkommen drin im Aufstieg.
Ja, die haben, ich sag mal, dadurch, dass die Gramotzes rausgeschmissen haben und da jetzt nochmal irgendwie neuen Schwung. Ja, klar, auch ich bin ja auch ein Irländer, ich irre mich ja auch manchmal. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor, das, was ich von Anfang an eigentlich zu Schalke sagte, dass das nach wie vor so ein bisschen irgendwie immer noch greift. Also ich glaube immer noch, dass die so ein bisschen vielleicht am Ende so der Platz 4 oder so, das ist durchaus für Schalke möglich. Also, wo sie jetzt stehen. Also,
das. Ja, 4 dann wieder der HSV.
Ja, kann auch sein. Kann auch sein.
Also, wenn ist einer 4 da wird, dann
ist der HSV. Aber die kommen halt, die haben natürlich mit einem viel größeren Etat und dem Anspruch, sofort wieder hoch zu wollen, runter, also sind runtergekommen und ich glaube, die stolpern nochmal. Und wenn die nicht sogar schon am Wochenende gegen Heidenheim stolpern, weil es ist ja für die Heidenheimer wieder so ein Spiel, da freuen die sich ja schon drauf, ne? Auf Schalke dann dem mal ein Bein zu stellen, so wie das die Rostocker ja auch gemacht haben da. Ich erinnere an dieses 3-4 in letzter Sekunde. Und solche Spiele, die kenne ich halt auch, ne? Die kennen wir ja alle irgendwie von unseren Vereinen. Und
Sonntag.
Schauen wir mal.
Es wird ja gut.
Was Nürnberg macht.
Gucken wir einfach mal jetzt erstmal, bevor wir auf die anderen immer gucken, gucken wir erstmal selber, was der HSV in Kiel am Sonntag um 13:30 verrichten wird.
Ja.
Kurz und knackig, was ist dein Tipp?
1-1. Oh. Kein Sieg. Und ich glaube, ich glaube, aber deswegen ist trotzdem noch nicht alles gegessen.
Mhm.
Also, auch wenn wir nur einen Punkt holen, ist ist das immer noch nicht vorbei. Ich glaube fast, dass das so das heikelste Spiel wird. Ich glaube, selbst Hannover, gegen die wir ja auch immer schlecht aussehen. Mhm. Aber die spielen wir zu Hause. Und also ich glaube, da ist noch eher ein Sieg drin als in Kiel. In Kiel ist es immer, also ich glaube, es ist auch, alle Zuschauer sind, glaube ich, da, die rein dürfen. Es sind, glaube ich, nur 15.000. Und dann haben wir dann Holtby. Wir haben da den Arslan und den Fide. Und die wollen ja alle noch mal, ja, die sind alle hochmotiviert. Und das ist ja so ein bisschen so, die haben, die kommen ja von unten, dann sind sie nach oben gekommen. Und dann dachte man, ja, die greifen nochmal an. Jetzt sind sie aber wieder durchgereicht worden. Ich glaube, die haben jetzt die letzten Spiele fast nur noch verloren. Mhm. Trainerdiskussion ist auch schon so ein bisschen am Gange. Aber das Spiel gegen HSV ist natürlich wieder so für die so, ja, ne, so ein halbes Derby in der Nachbarschaft und ist ja nicht weit weg, der Hamburg, und den stellen wir doch jetzt nochmal ein Bein, und diese Spiele, die kenne ich natürlich, und insofern wäre ich fast froh, wenn wir da erstmal einen Punkt holen. Auch wenn jetzt alle sagen, wir müssen jedes Spiel gewinnen, aber selbst wenn wir einen Punkt holen, ist ja immer noch nicht alles gegessen. Also das hängt ja sehr viel auch davon ab, was da auf den anderen Plätzen passiert. Insofern, ich hoffe erstmal, dass wir nicht verlieren. Würde mir einen Sieg wünschen, weil von der Form her und vom Kader her glaube ich schon, dass wir da ein bisschen stärker aufgestellt sind als Kiel, die ja auch irgendwie so ein bisschen anderes Konzept fahren. Also das ist ja dass der Holtby da noch rumläuft und ich glaube Bartels auch noch immer auf dem Platz ist. Ne?
Ja, ja, klar.
Unter Ole Werner war das, ja, da war der zwar auch, aber da haben die doch noch irgendwie, weiß ich nicht, mehr auf die Jugend gesetzt, habe ich so gefühlt, so den Eindruck, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen anders. Und ja, die müssen natürlich vielleicht auch nochmal aufpassen, ne? Ich sag, Dresden hat 28 Punkte, Kiel 34, sind auch nur, ich kann nicht rechnen, 6 Punkte.
Ne? Ja, sind 6 Punkte.
Ja, und wenn die jetzt verlieren und Dresden vielleicht gewinnt, sind es 3 Punkte. Also die müssen eigentlich auch definitiv unbedingt gewinnen. Und von daher, das finde ich aber gut, dass da auch von unten, dass die auch diese, hätten die so, würden die so auf Platz 10 stehen, so, weißt du, so nach dem Motto, ja, wir sind safe.
Wir müssen nur noch zweimal gewinnen, dann sind wir weiter in der Liga.
Dann wäre es schwieriger. So, ja. Glaube ich, ist dieses Momentum. Also das ist, glaube ich, ziemlich ausgeglichen dieses Mal. Insofern kann auch sein, dass wir da mal was holen. Das wäre natürlich schön, weil in Kiel sieht der HSV traditionell irgendwie ein bisschen schlecht aus. Aber sag mal so, wenn wir da gewinnen sollten und damit 48 Punkten da stehen, dann wird es also wirklich nochmal, da bin ich mal gespannt, was die Medienlandschaft so berichtet, weil die haben ja eigentlich schon uns
komplett Top-Aufstiegskandidat.
Ja.
Ne? Nur Hop oder Top, eins von beiden.
Also ich, ja, das ist so meine...
Ja, also ich glaube, HSV hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Ne? Man hat jetzt diese April-Einbruchsphase hat man jetzt wohl im März gehabt.
Der Fluch.
Ja, da hat der übrigens... Wobei der Fluch auch meines Erachtens nicht wirklich beendet ist.
Jetzt kommt's.
Denn das Spiel wäre ja eigentlich im März gewesen.
Aber ja, gut, davon. Und soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, wenn dieses Spiel ganz normal stattgefunden hätte an dem Spieltag, das wäre besser, das wäre für den Verlauf in den HSV besser gewesen, ne? Weil hätten sie da diese Punkte geholt, wäre dieser Einbruch danach, glaube ich, nicht so passiert. Da hätten wir sich da das Selbstvertrauen geholt und ja.
Wie vielleicht sagte einst ein deutscher Lyriker namens Lothar Matthäus, wäre Fahrradkette.
Ja, jetzt kommst du mit deinen Sprüchen. Ja.
Philosophie
für Anfänger.
Für blutige Anfänger. Nein, also... Bei Kiel weiß ich auch nicht, was da so los ist. Ich habe die, als Werder noch in der ersten Liga war, habe ich die so als meinen Zweitliga-Club so verfolgt. Everybody's Darling, was du ja verpönt hast, ne?
Ja.
Mittlerweile muss ich mich ja halt dann doch eher nur auf mich selber und Werder Bremen dann konzentrieren. Ich glaube, dass der HSV sich jetzt so gefangen hat, wie gesagt, und das wird ein ganz, ganz lockeres 2 oder wenn nicht sogar 3-0 und der HSV ist dann wieder mittendrin statt nur dabei und
schauen wir mal.
Ich glaube, das wird noch eine ganz, 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 ganz spannende Endphase der Saison, denn Ja. Wie du ja schon gesagt hast, dieser Spieltag wird jetzt so, wird einigen Bein stellen, wird einigen wieder Wege öffnen und hast nicht gesehen. Also da ist einiges drin, wenn man sich jetzt vorstellt, dass Heidenheim gegen Schalke gewinnt, Werder verliert gegen Pauli und Darmstadt gewinnt und der HSV gewinnt, dann ist da wieder Kuddelmuddel und alles wieder nah beieinander angerückt und hast nicht gesehen. Das ist schon eine wilde Konstellation jetzt für das Wochenende und ich freue mich tatsächlich auch auf diesen Spieltag. Jetzt Freitag sind noch zwei relativ entspannte Spiele, die so im Mittelfeld beziehungsweise in der unteren Region stattfinden mit Düsseldorf-Rostock und Regensburg gegen Ingolstadt. Ja, und dann geht das halt Samstag los. Ne? Da hast du dann halt schon zwei echte Kracher in der Konferenz um 13 Uhr oder 13.30 Uhr mit Schalke gegen Heidenheim und Pauli hat Bremen zu Gast. Ne? Und abends hast du dann mit Nürnberg gegen Darmstadt. Nürnberg, stimmt, die habe ich auch vollkommen vergessen. Das sind Spiele, wo da, also da leckt man sich die Finger nach, habe ich so jetzt schon also, das Gefühl.
Also,
ne?
Das ist, muss man auch sagen, also ich habe ja jetzt, das ist für mich ja die vierte Zweitliga, nee, ist das die vierte? Ach, die Zweitliga-Saison, so. Und mit Abstand die spannendste, muss ich sagen. Also die macht richtig Laune. Also da kann die erste Liga überhaupt nichts gegen anstinken.
Nö,
also das ist, was hier abgeht. Und wer hier so mitmischt, das ist schon eine coole Nummer.
Also, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und viele schreiben ja auch, ja, das ist doch so spannend. Lass uns doch einfach in der zweiten Liga bleiben. Da gewinnen wir wenigstens immer so ein bisschen und so spielen immer ein bisschen oben mit und alles ist schön. Und dann sage ich, ja, aber was willst du machen, wenn dann Bremen, St. Pauli und Schalke aufsteigen, dann kommt Fürth runter, dann wird es nächstes Jahr auch wieder stinklangweilig, weißt du? Und,
ja.
Und weiß nicht.
Ja, das ist ja auch das Ding so für mich irgendwie. Man ist als Werder-Fan ja jetzt in den letzten Jahren, kennst du ja auch, vorm Abstieg ist man auch echt gebeutelt gewesen. Ne?
Ja.
Eine Scheißsaison nach der anderen, immer irgendwie auf dem letzten Drücker noch irgendwie mit Trainerentlassung und hast nicht gesehen, gerettet. Zwischendurch dann mal wieder kurz an Europa gekratzt und dann wieder vollkommen auf die Fresse geflogen und hast nicht gesehen. Also da tut das der Seele gut, dass du mal wieder gewinnst. Ob das jetzt die erste Liga ist oder die zweite Liga ist, ist dann auch vollkommen scheißegal. Es macht einfach wieder Spaß, den Fußball zu gucken. Und mich graust es, wenn Werder wieder aufsteigt und man lesen muss tatsächlich, dass Werder nächste Saison auch wieder dazu verdammt ist, ein Transfer Plus zu erwirtschaften. Ich meine, wenn man clever wäre wie Union Berlin und frühzeitig auslaufende Verträge von Spielern erkennt und dann da reinfunkt und sich die holt, dann könnte man da was erreichen. Aber wir sind Werder Bremen und nicht Union Berlin. Wir haben Frank Baumann und nicht weiß Gott, wer da die Verantwortung in Berlin hat.
Aber also, Baumi ist doch the man, der wurde doch verlängert.
Ja. Keiner wollte das. Also zumindest aus der Fanszene wollte es. Keine Sau. Also derjenige, der sagt, ich finde es gut, dass Baumann verlängert hat, der soll zu mir kommen und mir das mal ins Gesicht sagen. Und dann gucke ich, nee, noch nicht mal das unbedingt. Aber dann werde ich ja erstmal erkennen, ob der das wirklich ironisch gemeint hat oder ob der das ernsthaft meint. Und wenn er das ernsthaft meint, dann kann man mal vielleicht nochmal über eine Zahnprophylaxe nachdenken. aber ja, nein. Abseits des Themas jetzt. Mich graust das schon tatsächlich, dass ich irgendwo sage, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht schlecht, am letzten Spieltag auf Platz 3 abzurutschen und gegen Berlin verkackt man in der Relegation oder gegen wen auch immer, ne? Stuttgart, keine Ahnung, wer da unten rumguckt. Die erste Liga ist tatsächlich so uninteressant. Also
ich sag dir eins, und das sagen auch inzwischen sehr viele, auch Bremer und Pauli-Fans, die sich alle wünschen, dass Werder, Pauli und HSV hochgehen. Das wäre auch echt ein Traum.
Ja, weil die
das erste, wird die Liga erste
dadurch
Liga,
wieder Attraktivität ja, gewinnt. Natürlich, absolut. Klar. Aber du weißt doch ganz genau, dass mindestens zwei von den Vereinen dann wieder gegen den Abstieg absolut kämpfen werden.
Ich sag mal so, man muss ja nicht das Modell Fürth fahren, man kann ja auch das Modell Bochum fahren.
Ja, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also, jetzt funktioniert Bochum. Wie sieht das nächste Saison aus?
Ja, das berühmte
zweite. Das berühmte zweite Jahr. Ne? Also, wenn du das erste Jahr schon dann vollkommen verkackst Und dann wieder runter gehst, das ist weniger schmerzhaft, als dass du dann in das zweite Jahr mit Hoffnung reingehst und sagst, oh geil, noch ein Jahr Bundesliga und dann noch ein Jahr Bundesliga. Und ja, irgendwann sind es dann 11 Jahre wie bei Augsburg, wo auch sich jeder fragt, Alter, ja, wie schaffen die das von Jahr zu Jahr? Weiß ich auch nicht. Aber nee, kommen wir zurück zu Werder. Da ist ja
genau
auch was passiert. Genau. Die berühmt-berüchtigten Charakterspiele, wie ich sie genannt hatte in der letzten Folge. Die Spiele, die man gewinnen muss eigentlich, aber die schwerer sind als die Nordderbys oder die Kracher-Spiele wie gegen Schalke oder was weiß ich. Wir hatten Sandhausen zu Gast und ich habe 2-0 getippt, ich habe aber auch gesagt, ich kann mir ein 1-1 vorstellen und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich richtig scheiße wird und es war richtig scheiße.
Kurzer Einwurf, wie hat denn der Tippmaster das Spiel getippt? Also, ich habe doch 3-1 für Werder getippt.
Du hast 3-1 getippt, ja. Also, du warst wieder
kommen. Nee, nee, nee.
Ich habe aber auch, ich glaube, ich habe auch 2-0 letztendlich dann bei Kicktipp getippt. Man tippt ja nicht gegen seinen Verein. Allerhöchstens ein Unentschieden, aber ich versuche ja dann immer so ein bisschen optimistisch zu bleiben, was Werder angeht. Aber, naja. Gut, hat nicht sollen sein. Werder hat 1-1 gespielt und das war so ein typisches Werder-Verkackt-Spiel. Es war im Prinzip, ja, ich würde schon fast sagen, eine Kopie des Ingolstadt-Spiels. Werder eigentlich die bessere, klar bessere Mannschaft. Sandhausen war nur destruktiv. Das Spiel war auch überhaupt nicht schön. Hat auch der Kicker geschrieben. Also ich glaube, die Spielnote beim Kicker ist bei 5 und bis der sowas macht, der Kicker hat einiges dazu zu gehören. Ja, erste Halbzeit total ereignislos, kaum Torchancen. Woran ich mich jetzt erinnere, ist irgendwie ein Schuss aus 25 Metern von Nikolai Rapp, der dann wirklich aufs Gebälk noch fliegt. Kurz vor Halbzeit irgendwie war noch Agu, der da frei zum Kopfball kommt, vor Drewes, der auch wie so oft, der gegnerische Torhüter von Werder Bremen, der macht immer sein Spiel des Lebens. Ich erinnere an Darmstadt, da hat Schuhen ja sein Spiel des Lebens gemacht, wurde mit 1 benotet. Drewes hat eine 1,5 bekommen, der alte Werder-Fan. Ja, auf jeden Fall kam es dann Mitte der zweiten Halbzeit so, wie es kommen musste. Pascal Tess-Roth, ein Ex-Werder-Spieler, schoss in der 64. Minute.
Kenn ich.
Ja, schoss dann in der 64. Minute nach einem katastrophalen Fehlpass von Guev, der für Veljkovic eingesprungen ist, passiert es dann tatsächlich, ich wollte schon viel weiter sagen, Pavlenka sah da auch jetzt nicht wieder so gut aus, also die ganze Hintermannschaft sah da nicht gut aus, muss man ganz klar sagen, da waren sie alle komplett weg vom Fenster irgendwie. Ja, und da hat man schon das Schlimmste befürchtet, Werder kam irgendwie nicht so ganz rein, hat 3, 4, 5 Minuten gebraucht, bis die sich erholt haben davon. Dann hat Sandhausen irgendwie einen Doppelwechsel gehabt. Das hat das ganze Spiel auch nochmal irgendwie so komplett durcheinander gebracht. Und ja, dann kommt dann ein guter Pass von Romano Schmid tatsächlich auf Dux, der das Ding dann auch wieder mal nicht direkt annimmt, sondern einfach direkt dann ins lange Eck reinschlänzt. Flach sogar diesmal, nicht hoch. War ein wirklich schöner Schnittstellenpass von Schmid. Und man merkte dann so auf einmal, dass dann ein Ruck durch die Mannschaft ging. Du kennst das, Statistiken, sagst du auch immer, HSV hat immer die Oberhand, also Werder hatte sowas von die Überhand. Ich glaube, es gab effektiv 2 Torschüsse von Sandhausen, 3 Schüsse insgesamt aus Tor. Ja. Werder 25. Also Pässe liegen bei Sandhausen bei 230, wovon 109 Fehlpässe waren. Die Passquote bei 53%, bei Werder liegt die bei 85%, Ballbesitz nur 25%. Also es war ein absolutes Kackspiel. Werder hat dann in den letzten Minuten auch noch alles nach vorne geworfen. Hat nicht sollen sein, aber das war so ein ernüchterndes Spiel tatsächlich. Und ja, weiß ich nicht. Also es hat natürlich einiges an Personal gefehlt, das muss man auch mal dazu sagen. Bei uns hat ein A-Jugendlicher Ersatztorwart auf der Bank gesessen. Ein 17-jähriger Innenverteidiger war noch da. Was ich auch ganz lustig finde tatsächlich, nach dem Heidenheim-Spiel ist ja Lasse Mai so ein bisschen in Verruf geraten. Und Werder hat jetzt absolute Innenverteidigerprobleme tatsächlich. Veljkovic fällt aus, Toprak fällt aus und Friedel fällt aus. Veljkovic ist aber vielleicht gegen St. Pauli wieder dabei.
Toprak doch auch, habe ich ihn gelesen, oder nicht?
Ja, habe ich auch genannt. Toprak, Veljkovic und Friedel.
Der ist doch auch wieder dabei, dachte ich. Toprak.
Wenn es gut läuft. Aber ob das dann auch für 90 Minuten reicht, wage ich noch zu bezweifeln. Abwarten. Also ich würde ihn lieber ich sag's mal so. Wenn er für 90 Minuten fit ist, dann soll er bitte spielen. Wenn es für 60 Minuten reicht, dann sollen sie ihn bitte 90 Minuten lang auf der Bank lassen. Weil ich glaube, er ist wertvoller, wenn er dann in den letzten 4 Spielen oder 5 Spielen dann 90 Minuten Gas geben kann, als dass er da halb fit versucht, Fußball zu spielen. Aber auf jeden Fall hat man dann mit, ich glaube, nominell keinen einzigen Innenverteidiger gespielt. Man hat mit einem linken Außenverteidiger, mit einem Sechser und mit einem Sechser-Achter in der Innenverteidigung gespielt. Und Lasse Mai, der letzte verbliebene Innenverteidiger, durfte auf der Bank 90 Minuten lang schmoren. Ich glaube, da stehen die Zeichen auch auf Abschied. Der ist ja ausgeliehen von Bayern München. Ich glaube, da wird Werder nicht versuchen, ihn zu halten. War ein Versuch wert, hat nicht funktioniert. Ist in Ordnung. Ist nochmal so ein Side-Fact neben das Spielfeld, was da so passiert ist. Aber ja, gut. Werder 1-1 gegen Sandhausen. Es hat gereicht. Man ist Tabellenführer. Und wie du jetzt gesagt hast, dieser eine Punkt kann wertvoll gewesen sein. Denn wenn man jetzt mal runterguckt auf der HSV oder auf Heidenheim, dann sind es halt entsprechend 7, also 3 Spiele, 7 Punkte, 3 Spiele, die da verkackt werden müssen, dass dann halt irgendwie Platz 6 oder Platz 7 dann gefährlich wird. Muss man abwarten, was jetzt passiert. Ich bin nicht positiv gestimmt tatsächlich für St. Pauli, einfach weil mir diese personelle Lage bei Werder überhaupt nicht gefällt. Werder geht natürlich als Favorit rein, egal was die machen. Die werden immer in das Spiel als Favorit reingehen. Das ist halt einfach so. Jung fällt aus mit seiner 5. gelben Karte. Ich sehe gerade, der Kicker ist euphorisch und bringt Veljkovic, Toprak und Friedel wieder ins Spiel. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich auch so passiert. Ich wage es zu bezweifeln, aber gut. Ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es ein schönes Spiel wird, mit vielleicht dem besseren Ausgang für Werder. Hätte ich jetzt nicht das Problem mit. Und was soll ich da großartig zu sagen? Also St. Pauli in den letzten Wochen habe ich sie tatsächlich nicht so verfolgt.
Na, ist aber auch nicht mehr so. Also so ambivalent, sage ich mal. Also was sie noch schaffen, also die hatten ja eine Top-Hinrunde, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Aber dass sie haben ja immer noch mal wieder jetzt so diese Einbrüche zwischendurch. Also da geht immer mal was weg,
finde ich. Ja, ich sehe gerade so. Also in den letzten Spielen Sieg gegen Regensburg, dann eine Niederlage gegen 96, ein Sieg gegen
so hin und her, genau. Ja. Aber ich glaube, meine Vermutung ist, dass Werder es gewinnen wird, 2-1. Weil ich, wie gesagt, ich halte die für stabiler als St. Pauli. St. Pauli hat also eben diese...
Ja, theoretisch sollte Werder natürlich stabiler sein.
Und das wäre, also mir ist es ja eigentlich relativ egal, wer da irgendwie, weißt du, aber tabellarisch gesehen ist es wahrscheinlich für den HSV besser, wenn, ja weiß nicht, vielleicht sogar unentschieden wäre vielleicht besser, aber am besten ist eigentlich tatsächlich, wer würde Werder gewinnen, weil dann sind die irgendwie so fast durch. Meiner Meinung nach. Und dann ist das so dieser Platz, dieser Kampf um Platz 2 und 3 würde sich dann so entfachen und sich darauf kulminieren. Insofern, ja.
Ja, im Optimalfall gehen natürlich alle Spiele unentschieden aus, außer das Werder-Spiel.
Ja, das wäre auch nicht schlecht, ne?
Das wäre für mich natürlich das Beste, was passieren könnte, aber wenn ich eins gelernt habe, in der zweiten Liga läuft es nie so, wie es am besten für einen wäre, sondern meistens spielen, gegen einen.
Die spielen am Millerntor, oder?
Ja, ist in Hamburg tatsächlich das Spiel auf St. Pauli. Ja. Und weiß ich nicht, das ist volles Haus. Millerntor ist schon Faktor, ne? Kann ein Faktor sein. Kann auch sein, dass das absolut nicht tangiert und Werder da in der besten Elf, die sie haben können, aufspielen werden und ja, St. Pauli einen Scheißtag hat und Werder da 5-6-0 gewinnt, aber das glaube ich eher nicht.
Hinspiel war doch, da warst du ja da, ne?
Das war da war ich da, ja.
Das war unentschieden, ne?
1-1, und, genau. Und
könnte auch wieder so sein, weil ich habe so ein bisschen, mir fehlt da ja, ihr seid ja so Big Brothers, so. Und das ist aber jetzt überhaupt nicht mehr angesagt, weil es geht ja jetzt echt für beide Vereine um, geht ja jetzt um was.
Ja, ja, tatsächlich. Klar. Ja.
Insofern, weiß ich nicht, wie
ja, also im Hinspiel Stimmung. War ich mit dem 1-1 zufrieden, denn St. Pauli war da das 9. Ultra der Liga und Werder war noch so in dieser kriselnden Phase. Das war auch, glaube ich, so die Markus Anfang Abschiedstour. Ich glaube, eine Woche danach gegen Schalke oder so ist er schon wieder rausgeflogen oder gegangen, wie auch immer. Oder zwei Wochen danach, weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Aber es waren die ersten Spiele, wo man gesehen hat, okay, so langsam trägt das anfangsche Modell Früchte. Und von daher war ich mit dem Unentschieden zufrieden. Im Moment, muss ich sagen, wäre ich mit dem Unentschieden wieder unzufrieden. Hätte man gegen Sandhausen und gegen Ingolstadt seine Hausaufgaben vernünftig gemacht und hätte dann da nochmal 4 Punkte zusätzlich geholt, dann wäre mir dann alles scheißegal. Dann würde ich sagen, Alter, lass St. Pauli gewinnen. In der Hoffnung, dass die Tabelle sich dann ein bisschen verlangweilt und dann Platz 1 bis 3 eigentlich schon so gut wie irgendwie feststeht. Und da halt nicht mehr so ganz viel Aufregung passiert. Aber boah, weiß ich nicht. Also man ist eigentlich jetzt dazu gezwungen, man ist gezwungen, wieder 3 Punkte einzufahren, damit man diesen Abstand halt wahrt auf halt Hamburg, Heidenheim, Nürnberg, Schalke und halt auch eigentlich St. Pauli. Ne? Weil es ist halt ein 6-Punkte-Spiel. Schlägst du jetzt St. Pauli, dann hast du nicht nur 1 Punkt Vorsprung, sondern dann halt auch 4. Das sind auch wieder 2 Spiele, die Werder dann im Plus hat im Prinzip, wo dann auch erstmal St. Pauli kommen muss. Ach, ja, weiß ich nicht. Also im Idealfall gewinnen sie das und Darmstadt spielt gegen Nürnberg unentschieden oder Nürnberg gewinnt sogar. Das wäre auch noch irgendwie ganz knorkel. Und Schalke spielt unentschieden.
Nicht Nürnberg, also die will ja halt niemand, oder? Aber Darmstadt will auch niemand.
Ja, also ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte lieber Nürnberg wieder oben als Darmstadt, weil Darmstadt, wenn die aufsteigen, sind für mich dann prädestiniert, dass die wieder das Fürthsche Modell durchziehen.
Aber Nürnberg ist für mich mega unsympathisch seit den letzten 2 Spielen. Also die Leibold-Aktion da und dann die Jatta-Aktion. Also Nürnberg.
Ja gut, das ist halt dein Empfinden so, ne? Nee, aber
also, das ging gar nicht. Also.
Nee, geht natürlich nicht, da gebe ich dir recht. Aber weiß ich nicht, ich habe auch nicht so meine Affinität zu Darmstadt. Ich war auch schon gegen Darmstadt 2-3 Mal im Stadion und hat auch nicht so geschockt, was die dann so von sich gegeben haben. Aber
wir haben zumindest einen mega schrecklichen Stadionsong hier. Oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien.
Ja, der ist grausam. Der
bleibt ist also wirklich schlimm. Kopf.
Das schockt mich, nee. Ja, gut. Also ich gebe mal tatsächlich hier heute keinen Tipp für das Topspiel Pauli gegen Bremen. Einfach weil, also Bremen geht laut den Buchmachern wieder als Favorit in die Partie. Ja,
sag ich
immer. Ich mache es halt davon abhängig, was jetzt wirklich für eine Elfte auf dem Platz steht. Wenn jetzt unsere komplette Innenverteidigung wieder zurück ist, dann bin ich da ein bisschen befreiter, sage ich jetzt mal. Aber abwarten, Tee trinken. Ich hoffe auf einen Werder-Sieg. Das könnt ihr heute als Tipp von mir wahrnehmen.
Ich glaube, ich sag nicht, was ich bei Kicktipp eingegeben habe, weil das
ja, bei Kicktipp habe ich auch den Sieg für Werder 1-0, glaube ich, eingegeben, aber es ist
2-1, glaube ich, aber ja.
Ach so, natürlich, ich habe tatsächlich ein 1-1 eingegeben bei Kicktipp. Ja, denkt dran zu tippen. Oh, Mann, du bist
ich wusste, dass das kommt.
Platz 11?
Ja, Top 10 ist nah.
Was? Das ist ja Abstiegszone.
Ist das so?
Ja, also das ist ja... Also
darf ich nächstes Jahr gar nicht mehr mit...
Ja, dann steigst du in die zweite Liga.
Was machen wir eigentlich, wenn nächstes Jahr einer in der zweiten Liga ist und der andere in der ersten Liga? Da müssen wir ja 2 Gewinn-Tippspiele machen.
Ja, dann gibt es für die Werder-Fans ein Tippspiel in der ersten Liga und für die HSV-Fans, die in der zweiten Liga bleiben, ein Zweitliga-Tippspiel. Oder wir tippen die Regionalliga Nord, wo der HSV 2 und der HSV Werder 2 vorhanden sind. Ja gut, dann haben wir den eigentlichen Part wieder erledigt.
Oh und, ja.
Ja, also ich habe ja Hausaufgaben gemacht.
Ich auch.
Ah, doch.
Ja, yeah, weiß ich nicht.
Aber dann fahr mal das Band ab, Harry. Stadionnamen, kuriose ja. Stadionnamen. Wir haben uns mal ja. gedacht, wir bringen mal tatsächlich was rein, was nichts mit dem HSV und auch nichts mit dem SV Werder Bremen zu tun hat und auch nicht mit TuS Büffel oder VfB Oldenburg oder der dritten Kreisklasse Jade Weser-Hunte, Staffel 2 Quali-Runde. Wir haben uns tatsächlich die verrücktesten oder für uns kuriosesten Stadionnamen rausgesucht. Jeder hat 5. Ich bin gespannt, ob wir irgendwas doppelt haben. Mein Platz 1 ist, das weißt du, glaube ich, schon so ansatzweise. Den Rest, das ist ein Bringer. Den Rest muss ich mal so ein bisschen gucken, wie ich das ranke. Willst du ja. anfangen? Alter vor Schönheit?
Ja, mach ich.
Natürlich. Ja, dann fangen wir an. Dein Platz 5.
Mein Platz 5 ist die Schau ins Land Reisen Arena vom MSV Duisburg. Allerdings, die gibt's nicht mehr. Aber das hat mir ja gesagt, das können auch ruhig ältere.
Ja, können sein. Auch ältere.
Die Schau ins Land Reisen Arena, das ist schon nicht schlecht. Das
ja.
Heute, das war das früher mal das Wedau-Stadion, ne, glaube ich.
Oh, ja. Du frag mich nicht, keine Ahnung.
Ja, ich weiß, an der Wedau.
Ich weiß nur, dass das mal tatsächlich das Schau ins Land Stadion war, aber wie es jetzt heute heißt, könnte ich dir auch nicht beantworten. Ich weiß nur, dass es beim Meiderich ein Sportverein ist.
Ja, aus wir fangen harmlos an. Ja, wir fangen harmlos
ja,
an.
Bei mir auf Platz 5 der Klassiker. Ne? Das ist das, was einem immer einfällt. Das ist natürlich das Playmobil-Stadion in Fürth.
Ja.
Von 97 bis 2010 hieß es tatsächlich so. Wurde dann wenig verniedlicht in die Trolley-Arena. Dann ja. war es irgendwie was anderes. Jetzt ist der Sportpark Ronhof. Also die wechseln ihren Namen im Stadion wie ihre Unterhose. Gut, kennst du ja auch, ne? AOL Arena.
Klar. Naja, jetzt sind schon ein paar Jahre und die nächsten ja auch.
Arena oder was weiß ich, das alles ja. war, ne? Mhm. Ja, also Playmobil Arena beziehungsweise Playmobil Stadion von 97 bis 2010 in Fürth war für mich als Kind dann tatsächlich immer so ein relativ lustig. Ja. Dann immer Playmobil-Arena oder Playmobil-Stadion zu hören.
Ja, genau. Ich wollte eigentlich auch die Trolley-Arena nehmen, aber die ist schon so bemüht worden. Und wenn du das schon hast, dann nehme ich die mal raus. Aber Trolley-Arena fand ich auch geil, weil ich bin ja großer Fan von diesen Gummiaugen. Kennst du die?
Ah, weiß ich nicht. Also alles, was so Weingummi oder...
Weingummi ist, bist du nicht für, ja?
Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, Haribo finde ich auch überhaupt nicht geil. Ich finde, da hat man dann, ich weiß nicht, ob das die Gelatine ist.
Und Lakritze?
Nee, fühle ich auch nicht so ganz. Aber mit Katjes komme ich relativ gut klar, weil man da hat man nicht so dieses komische Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Gelatine, die dann in dem ganzen ja. Zeug mit drin ist. Aber ja, ist nicht so meins.
Na gut. Toll,
Haribo. Jetzt bin ich wieder dran, ne?
Ja, mach mal.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dann nehme ich jetzt mal was aus Amerika. Aus ja. Dallas von 2005 bis 2010 spielte nämlich der FC Dallas, ein MLS-Club, im Pizza Hut Park. Ein Franchise-Nehmer für eine Fastfood-Kette, die sich explizit um Pizza kümmert, hatte dann tatsächlich die Namensrechte von 2005 bis 2012 und da war es der Pizza Hut Park. Mittlerweile ist es das Toyota Stadium, also da ist dann der nächste große eingestiegen und hat dann da auch wieder für gesorgt, dass dort gutes Geld fließt, so wahrscheinlich.
Ja. Ja, cool.
Kommen wir aufs Treppchen schon, wa?
Nee, ich muss auch noch Platz 4 machen.
Ja, dann mach.
Platz 4. Platz 4. Das ist die, wir gehen nach Hamburg, zur Altona, zur Adolf-Jäger-Kampfbahn.
Ja, man kennt sie.
Wir wollen jetzt nicht sagen, an welche grausame Zeit uns das erinnert. Aber es klingt schon ein bisschen schräg.
Es klingt schräg, ja. Auf jeden Fall.
Es klingt strange.
Aus den Chroniken des Sportverbands Niedersachsen geht auch hervor, dass in Stollhamm in den Ende 30er, Anfang 40er Jahren auch eine Kampfbahn.
Kampfbahn ist schon merkwürdiger. Dass das heute noch durchgeht, ne? So als
Wettkampfbahn. Ja. ne, Laufbahn, keine Ahnung. Also ich verbinde es auch eher mit dieser ziemlich fragwürdigen Zeit, verachtenden Zeit, und weiß ich nicht. Also ich glaube, da sollte dann auch ein Verein.
Aber da können wir hier Lüch befragen, weil der ist ja öfter mal da. Adolf Jäger war ja ein deutscher Fußballspieler, ein Nationalspieler sogar. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, ach so, er hat erst in der Jugend für Union 03 Altona gespielt und dann für den Altona FC und hat 18 Nationalspiele gemacht.
Ja. UA Altona, wir singen UA Altona. Ja, dann kommen wir jetzt zum Treppchen, wa? Sind wir irgendwie durcheinander gekommen? Du hast doch angefangen, oder? Wieso fange ich jetzt auf Platz 3 an?
Weiß ich auch nicht.
Ah, ja, dann mach du erstmal deinen Platz 3. So, dann machst du 2.
Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt kommen wir, sind weiterhin in Deutschland, gehen in die Westfalenliga zum SV Holzwickede. Also, das ist schon merkwürdig. Dort gibt's nämlich das Montan-Hydraulik-Stadion.
Scheiße.
Das Montan-Hydraulik.
Also das wäre ein Ground fürs Groundhopping, den würde ich gerne bei mir tatsächlich so ziemlich als allererstes dann abhaken können. Westfalenliga, das ist ja 6., 7. Liga.
Keine Ahnung.
Heieieiei, da hast du aber auch echt was rausgekramt. Also ich habe mich ja so auf die ersten 3 bis 4 Ligen so ein bisschen konzentriert, dass du jetzt aber da in den Oberligen und so, das war ja klar, dann kannst du ja nur die Top 5 hier heute gewinnen. Ja, gut, dann versuche ich jetzt mal auszugleichen. Ich habe die Keine-Sorgen-Arena vom SV Josko Ried. Damals hießen sie noch nur SV Ried. Von 2009 bis 2018, also über einen sehr langen Zeitraum tatsächlich, hieß dieses Stadion Keine-Sorgen-Arena. Lustig ist, dass man 2017 abgestiegen ist und es dann halt, glaube ich, nicht mehr Keine-Sorgen-Arena heißen sollte. Seitdem heißt es auch tatsächlich dann die Josko-Arena. Ist der Namensgeber für den Verein tatsächlich jetzt auch, heißt er jetzt auch mittlerweile SV Josko Ried. Finde ich auch lustig. Keine-Sorgen-Arena. Ich hätte gerne ein Fußballstadion, in dem ich keine Sorgen mehr haben müsste.
Ja. Gehen wir in den Niederlanden. Du kannst doch sogar beten, ne?
Ja, ich kann beten, praten, ja.
Sehr cool. Ja, in den Niederlanden zum FC Den Bosch. Da hat übrigens Ruud van Nistelrooy mal gespielt.
Ah, Srettogen Bosch.
Den Bosch. Und dort fand man jedenfalls mal das Brainwash-Stadion defliert.
Ja, da war ich auch am Überlegen, das tatsächlich reinzunehmen, hatte ich auch gesehen. Fand ich auch sehr, sehr lustig tatsächlich.
Ja.
Aber war das auch von FC Den Bosch tatsächlich?
Ja, steht hier so. Ja. Ich habe es jetzt natürlich nicht 100-mal nachrecherchiert, also, aber ja.
Angaben natürlich wie immer ohne Gewähr, ne? Ja, dann Platz 2, Silbermedaille bei mir, geht wieder nach Österreich. Und zwar in die Wiener Neustadt. Der SC Wiener Neustadt hatte für 7 Spiele lang in einer Tombola, weil man Geld brauchte, die Namensrechte für 7 Spieltage des Stadions verkauft. Und eine Mannheimer Firma hat sich tatsächlich eines dieser 500-Euro-Lose gekauft. Und hatte dann Glück, wurden gezogen und dann hieß das Stadion für 7 Spieltage, man muss sich das mal wirklich rein, nur für 7 Spieltage hieß dieses Stadion dann Teddybären- und Plüschstadion. Der SC Wiener Neustadt, zwischenzeitlich auch mal in der ersten Liga mitgemischt, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile immer noch drin sind oder wieder in der zweiten Liga gurken.
Ja, wie gut, dass es nicht von der Firma Steif die Teddybären waren. Dann wird es ein Steif-Stadion.
Ja, ja.
Aber das würde jetzt zu meinem ersten Platz passen.
Hast du jetzt auch den gleichen ersten Platz wie ich?
Nee. Ich gehe aber auch in die USA, nach Colorado. Ja. Colorado. Mhm. In den Dick's Sporting Goods Park.
Ja. Ja, ja.
Dick's Sporting Goods Park, ja.
Ja, siehste.
Ja, nicht
schlecht. Auch die Colorado Rapids da drin gewesen, die das MLS-Team, oder?
Das nicht. Ich habe keine Ahnung. Da fliegt mir schon der Kopfhörer raus.
Kommen wir zu meinem Platz 1. Kommen wir von Dick's zu Gays. Bei mir ist es das Gaylord Entertainment Center. von 1999 bis 2007 in Nashville, USA, ist tatsächlich kein Fußballstadion, sondern eine Eishockey-Arena. Aber ich musste das mit reinnehmen. Ja. Die Nashville Predators sind dort tatsächlich anlässlich. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die sind nicht in der NHL, die sagen mir zumindest nichts. Ja, ja, mittlerweile ist es die Bridgestone Arena. Ja, aber Gaylord Entertainment Center, das war schon wild. Also da bin ich aus meinen Birkenstock-Hausschuhen bin ich rausgeflogen, als ich das gelesen habe.
Ja, klingt komisch, ja.
Das ja, kann man ja auf sagen. Jeden Fall.
Ja. Aber musste auch mal sein zwischendurch, so ein kleiner, so mal was Lustiges zwischendurch, ne?
Ja, was Lustiges. Mal wieder eine Top 5, auch lange nicht mehr gehabt, glaube ich, ne? Also.
Genau.
Da ist jetzt hoffentlich das Zuhörerherz wieder erstmal, ich glaube, wenn ich jetzt befriedigt sage,
Dicks
Stadion und ein Gaylord.
Geht in die falsche Richtung.
Das war's das schon für heute, ne? Also ich meine, wir nehmen jetzt auch schon echt gut wieder auf.
Ja.
Gut, schauen wir mal. In die Runde.
Genau.
Ich würde sagen, wir melden uns wieder nächste Woche.
Dann sind wir ja schon schlauer.
Dann sind wir einiges schlauer vielleicht sogar schon. Wer weiß, was dieser Spieltag hergibt. Ne? Genau. Und ja, ich freue mich auf den Spieltag. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes über, als zu sagen, Harry, fahr das Band ab.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.